Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast.
Yeah!
Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hallo, 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 ihr wunderschönen Menschen, zum zweiten Otaku Buddy Read und wie immer an meiner Seite die unvergleichliche, die unbezähmbare, die unbeschreibliche Queen of Manga, Verena.
Wow, 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 ja, hallo.
Da hast du nicht mitgerechnet mit so einem Einstieg hier,
ne? Da habe ich
hier,
nicht
ne?
mitgerechnet, hier fühle ich mich gleich richtig königlich heute.
Und du bist absolut königlich. Passt ja auch zum Thema, denn Ranking of Kings ist heute unser Buddy Read. Schön, dass ihr zu dieser Folge eingeschaltet habt. Wir haben uns nämlich für unser zweites Buddy Read, das wir machen, Ranking of Kings ausgesucht. Einmal kurz zum Konzept des Buddy Reads. Verena und ich produzieren zu jedem Band eine Podcast-Folge und ihr lest auch immer den entsprechenden Band und könnt dann im Anschluss die Folge hören, in der wir darüber sprechen. Diese erste Folge hier könnt ihr als Probe zum Reinhören komplett kostenlos anhören, was ihr ja auch gerade schon macht. Und alle anderen Folgen findet ihr dann auf unserem Patreon-Account. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt oder ihr geht einfach auf patreon.com/otakupodcast. Und das Coole ist, ihr könnt euch selbst entscheiden, ob ihr uns einfach nur zuhören möchtet, wie wir über alles diskutieren und alles nochmal detailliert auseinandernehmen. Oder ihr diskutiert einfach mit unter der entsprechenden Episode in den Kommentaren auf Patreon. Da freuen wir uns auch riesig drüber, wenn ihr eure Gedanken dazu teilt, dann wird das Ganze nämlich noch interaktiver. Also hört super gerne die Folge hier zu Ende und kommt dann rüber auf Patreon. Damit unterstützt ihr auch noch zusätzlich unseren Podcast sehr, damit wir das hier möglichst lange noch weitermachen können. Und Verena, ich muss zwei Gedanken dazu direkt mal loswerden. Erstens, ich muss wirklich sagen, wie sehr ich es gerade liebe, nicht mehr so eine Serie nach der anderen zu konsumieren und man hat den Inhalt dann genauso schnell wieder vergessen, wie man ihn konsumiert hat, sondern wirklich dieses krasse Zelebrieren einer Serie, sich damit total auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, zu diskutieren, sich Gedanken zu machen. Es ist so toll.
Ja, also ich zelebriere Ranking of Kings gerade auch. Ich habe nämlich erst vor einer Woche den kompletten Anime gebinged, weil ich so begeistert war.
Und ich habe ihn auch gebinged, weil du mich ja in der letzten Podcast-Folge so darauf gebracht hast und gesagt hast, Mike, du musst unbedingt den Anime schauen. Ich meine, du hast ja den dramatisch emotionalsten Teaser auf diesen Anime rausgehauen, den man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Und natürlich habe ich ihn danach angefangen. Das ist wirklich so geil. Ich habe so eine krasse Verbindung zu dieser Serie aufgebaut. Ich hatte ja zuerst den Manga gelesen, da fand ich es schon richtig gut. Dann hatten wir auch im Podcast davon erzählt. Dann, wie gesagt, hattest du ja diesen Anime so gebinged und empfohlen. Habe ich jetzt geschaut und jetzt habe ich ja zum zweiten Mal den Manga gelesen und es ist jetzt für mich das dritte Mal, dass ich diese Geschichte anfange und ja, anfange, durchlebe, möchte ich geradezu sagen. Und wir sprechen jetzt noch in diesem Buddy Read drüber und ich bin wirklich so tief in diese Geschichte eingetaucht. Diese ganzen Zusammenhänge habe ich jetzt in meinem Kopf mir viel mehr eingeprägt. Ich habe das Gefühl, ich musste mir gar nicht so viele Notizen jetzt dabei machen, weil ich so diese ganzen Zusammenhänge viel mehr verstanden und auch verinnerlicht habe. Dieses unterschiedliche Konsumieren, einmal als Manga und einmal als Anime. Und jetzt die Krönung dieses Buddy Read und mit dir darüber zu quatschen, Verena, es ist einfach so geil.
Also bei mir ist es jetzt auch ein Jahr her, dass ich den ersten Band das erste Mal gelesen hatte. Deswegen, mir war es tatsächlich vom Zeichenstil gar nicht mehr so krass bewusst. Weil muss ich ja doch sagen, ist es ab und zu nicht ganz richtig. Ne? Also dass die Proportionen so sich auch bei den gleichen Charakteren so ein bisschen unterscheiden. Aber ich finde es immer noch nach wie vor sehr charmant. Und nachdem ich mich dann so nach 10 Seiten wieder dran gewöhnt hatte, fand ich den Zeichenstil wieder richtig, richtig gut.
Lustigerweise war das eine der ersten Notizen, die ich mir zu diesem Band gemacht habe, dass jetzt, nachdem ich den Anfang nochmal gelesen habe, finde ich, merkt man erst, wie krass sich dieser Zeichenstil auch mit der Zeit weiterentwickelt hat. Weil ich finde, ich glaube, Band 7 ist ja gerade frisch rausgekommen. Bis Band 6 habe ich gelesen insgesamt schon und da hat sich der Zeichenstil allein in den paar Bänden wirklich deutlich gesteigert und jetzt der erste Band war schon nochmal ein bisschen, ja, du hast mir ja schon damals im Podcast gesagt, schlecht ist falsch ausgedrückt, aber ich sag mal kritzeliger, trifft es das?
Ja, es ist irgendwie kritzeliger, also man versteht es halt alles richtig, richtig gut, aber am Anfang dachte ich mir so ein bisschen, dadurch, dass teilweise die Gesichter auch irgendwie so schief wirken und sowas, ist das jetzt künstlerische Absicht? weil es, ich war jetzt vom Anime verwöhnt, im Anime ist das natürlich nicht, ne? Da sieht Boji ja nicht so teilweise so ein bisschen verformt aus, sondern halt in dem Stil halt aber immer die ganze Zeit gleich konstant gut und so. Und deswegen war ich jetzt so ein bisschen verwirrt, aber wenn du jetzt sagst, dass sich der Stil entwickelt, dann würde man ja denken, dass es tatsächlich dann halt nochmal eine Steigerung des Mangakas halt ist und keine stilistische Absicht. Wobei natürlich der Gesamtstil ist ja schon eine Absicht, aber es ist einfach toll. Also, wie fandest du den Einstieg? Also diese erste Doppelseite mit dem Ranking und dann das Versprechen der Mutter an Boji, dass er einmal ein ganz toller König werden wird.
Ich muss erstmal allgemein sagen, dass die allererste Seite von Ranking of Kings hat mich so krass an One Piece erinnert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. An der allerersten Seite wird ja König Bosse, gar nicht König Bosse gezeigt, Quatsch. Also irgendein König, der da auf einem Thron sitzt. Und also ich lege das gerade mal nebeneinander, weil bei der ersten Seite von One Piece ist ja diese Hinrichtung von Gold Roger. Und so diese komplette Ästhetik davon hat mich so daran erinnert, weil da so in einer einzelnen Seite wirklich das grobe Szenario dieser Welt und so eine Dramatik aufgefahren wird. Bei One Piece ist es dieses, die Hinrichtung von Gold Roger und der dann das Zeitalter der Piraten rausgerufen hat und hier, ich habe meinen Schatz versteckt, bliblablö. Und hier sitzt halt dann wahrscheinlich, haben wir ja noch nicht kennengelernt bis jetzt, Nummer 1 der Rangliste der Könige auf seinem Thron. Und dann wird so ein bisschen erzählt, was es mit dieser Rangliste auf sich hat und wie der König ermittelt wird, welche namhaften Ritter es da gibt und wie das alles so läuft. Und also ging es dir auch so, als du das jetzt nochmal gelesen hast?
Also jetzt mit dieser One Piece-Verbindung, ja, irgendwie hast du schon ein bisschen recht, dass halt die erste Seite tatsächlich da so ein paar Parallelen hat. Aber ich fand, also mir ging es nicht so, muss ich sagen.
Ah ja, ist ja total spannend, wie unterschiedlich da die Herangehensweisen sind. Aber ich fand auch total schön, wie es dann direkt weiterging, dass ja dann Boji erstmal als Charakter überhaupt eingeführt wurde und ja auch mit seiner Mutter, die ja am Anfang noch anonym gehalten wird. Wir lernen sie ja hinterher im Band kennen, aber da wird sie ja erstmal gesichtslos dargestellt und uns wird nur dieser komplette Größenunterschied gezeigt. Sie ist halt wirklich gigantisch groß, beziehungsweise Boji total klein, und wenn sie sich diesen Schwur da schwören, das sind ja ganz, ganz viele Teaser jetzt auch schon im ersten Band, dass sie sagt, eines Tages wirst du der großartigste König auf der ganzen Welt sein, und sie geben sich dieses kleine Fingerversprechen, sie mit dieser gigantischen Pranke und er mit seiner winzig kleinen Hand und so. Und das ist, ich finde den Einstieg in diese Geschichte einfach allgemein so unfassbar gut.
Es gibt auf jeden Fall das übergeordnete Ziel dieses Mangas halt wieder, ne? Dass Boji tatsächlich irgendwann dieses Versprechen seiner Mutter oder diese Prophezeiung seiner Mutter erfüllen wird und der großartigste König aller Zeiten werden wird.
Was uns ja auch wieder One Piece Vibes gibt, ne? Also mit Piratenkönig und hier, ja, es gibt mir alles One Piece Vibes. Also erstmal wird ja Boji als Charakter eingeführt. Uns wird dass er so ein Winzling ist, ganz schwächlich. Es wird erklärt, dass er taubstumm ist und sowas. Und ich finde, durch diesen ganzen Band zieht sich ja durch, Boji ist so die absolute Verkörperung von Unschuld und Güte. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt dieser Geschichte, weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand über den ganzen Band hinweg, immer wenn neue Charaktere eingeführt wurden, hat man die fast immer zuerst als böse wahrgenommen. Außer Boji natürlich, weil er so die Verkörperung von Unschuld und Güte ist. Und aber alle, bei denen man am Anfang das Gefühl hatte, oh, das sind aber unangenehme und böse Charaktere, weil sie sich auch teilweise böse gegenüber Boji verhalten, bekommen dann ja aber durch einen Twist immer diese Hintergrundgeschichte noch verpasst, wodurch sie dann doch nicht, also schon besser auf uns wirken, beziehungsweise wir ein Einfühlungsvermögen für sie entwickeln, dass man einfach nachvollziehen kann, warum verhalten sie sich, wie sie sich verhalten. Und das ist ja das, was ich immer an dieser Geschichte so lobe. Das finde ich so unfassbar spannend.
Ich glaube tatsächlich, alle wirken auf den ersten Blick so bis auf diesen Apeas. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, ob er in der Wahl später für Boji oder für Daida gestimmt hat. Aber bei allen anderen hat er tatsächlich. Der hat für Boji gestimmt. Der wirkt dann nämlich so, dass er nett ist. Aber du hast recht, Babyn wirkt böse, Domas wirkt böse.
Hilling wirkt am Anfang böse.
Genau.
Also die Königin.
Kage im Prinzip ja natürlich auch, Kage, weil er ihn ja die ganze Zeit ausnutzt. Also ja, doch, hast du recht.
Richtig, und das fand ich nämlich total spannend. Und lustigerweise, ohne, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich habe das Gefühl, dass die Charaktere, bei denen man im ersten Moment denkt, sie sind Boji gut gesonnen, dass es da dann auch immer mal wieder einen Twist geben wird, dass es doch vielleicht andersrum ist. Aber das ist ja allgemein das Spannende bei dieser Serie. Ich finde, die spielt ja ganz mit diesem Klischee, dass wir immer den Drang haben, alle Menschen in Schubladen zu stecken. Also Menschen sind böse, Menschen sind gut. Und die Serie führt uns ja geradezu ständig vor Augen, dass das Leben gar nicht schwarz-weiß ist, sondern bunt, beziehungsweise ganz viele Facetten hat. Und nur weil jemand negative Eigenschaften hat oder sich manchmal dazu entscheidet, schlechte oder von mir aus auch böse Dinge zu tun, muss es nicht ein grundsätzlich schlechter Charakter sein. Und es gibt immer Gründe, die dafür spielen, warum jemand sich so verhält. Und dass man dieser typische Spruch, du kannst einen Menschen nur verstehen, wenn du mal ein paar Meilen in seinen Stiefeln gegangen bist und wenn du dann halt die Hintergrundgeschichte der Leute kennst, dass man einfach dafür dann mehr Verständnis hat, fand ich immer.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es tatsächlich dann auch ganz gut, weil, also es gab zumindest zwei Szenen, wo Kage über Charaktere geurteilt hat. Also einmal hat er über Domas geurteilt, dass er über Domas gesagt hat, dass er später, also dass er einen schlechten Charakter hat oder weil man bei ihm vorsichtig sein muss und weil Healing halt erst so, was will diese hysterische Königin und dann, dass sie ein gutes Herz hat. Das war die Szene nach dem Kampf, aber da sind wir ja noch gar nicht.
Genau, wir müssen erstmal wieder zurück zum Anfang spulen, weil es startet ja eigentlich mit dem, ich nenne es mal Walk of Shame von unserem kleinen Prinz Boji. Hast du zufällig Game of Thrones gesehen, Verena?
Ja, aber ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern, was das da für ein Gang war.
Das hat mich so daran erinnert. Ich weiß nicht mehr, wie der Charakter heißt. Also da ist ja auch so eine Königin Game of Thrones, die auch so einen Walk of Shame hat, wo sie komplett nackt durch die ganzen Leute da gehen muss und alle starren sie so an und sind so ganz schockiert von ihr. Und weil Boji da halt in seiner Unterwäsche, ich meine, es ist natürlich ein komplett anderes Szenario, aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie er da von allen komplett schockiert angeschaut wird und so dieses, alle machen sich lustig über ihn, dann kommen noch diese Kinder, die ihn richtig fertig machen, weil er taubstumm ist, die nicht versteht und da als Prinz, der ja eine gewisse Stellung hat, dann aber dieses naiv Dumme hat und ach, das, dieser komplette Charakter ist so darauf ausgelegt, dass man, das spricht ja geradezu Muttergefühl in einem ein, weil man denkt, diese arme Person, der ist so hart vom Leben gezeichnet, der wird so unfair von allen Menschen um ihn rum behandelt und das spricht wirklich, habe ich das Gefühl, die innersten Instinkte an und wenn er dann da halbnackt nur in Unterhose, weil ihm da gerade von Kage die Klamotten geraubt wurden, durch diese ganzen Leute gehen muss und das ganze Volk, was eigentlich ja jetzt mal metaphorisch gesprochen, zu ihm aufschauen sollte, macht sich einfach nur über ihn lustig und alle denken, er kriegt davon nichts mit, aber er versteht einfach jedes Wort beziehungsweise liest es den Leuten von den Lippen ab. Oh, das macht dich doch emotional fertig.
Ja, natürlich macht mich das emotional fertig oder ich vermute jeden Leser. Ich glaube, wenn man es ganz neu liest, dann ist einem vielleicht am Anfang noch nicht so ganz bewusst, dass Boji das halt alles versteht, weil er halt Lippen lesen kann. Aber das wird ja relativ schnell dann auch von Kage halt gesagt. Und ich finde das auch so krass, dass im Königreich selber seine engsten Vertrauten, also die Königin oder Domas und so, die checken das ja die ganze Zeit nicht, dass er die ganze Zeit versteht halt, ne? Also, und Boji lässt sich das halt alles nicht anmerken, immer nur, wenn er ganz alleine ist. Und das fand ich dann okay, ich habe es nicht so richtig verstanden, wieso er Kage jetzt immer seine Klamotten gegeben hat. Also ob das wirklich so naiv war oder ob er sich so sehr darüber gefreut hat, dass Kage ihn verstehen kann oder dass er dachte, Kage ist sein Freund und er hat das nicht als Ausnutzen angesehen. Das habe ich nicht so ganz gecheckt oder das ist halt einfach für ihn halt war, dass er irgendwie gebraucht wird und jemandem halt irgendwie was Gutes tun kann.
Ja, das war tatsächlich meine Theorie, dass ich gedacht habe, okay, also Boji ist ja dann immer auf diesen Entdeckungstouren gewesen, dass er so alles rund um das Schloss erkundet hat und unterwegs war, weil er ja einfach keine richtigen Freunde hatte und deswegen einfach alleine immer unterwegs war. Und dann hat er da dieses seltsame Wesen gefunden und ich glaube, da war so zuerst mal dieser Vibe, okay, der ist auch irgendwie anders und ein bisschen auch ein Außenseiter. Und ich glaube nicht, dass das ein freundschaftliches Gefühl am Anfang war, aber wirklich das, was du gerade meintest, da ist jemand, der braucht mich, weil er ja, böse gesagt, für niemanden irgendwie nützlich war, weil er halt sehr schwach war, sich nicht artikulieren konnte und so. Und dann war da zum ersten Mal jemand, der ihn erstens verstanden hat. Also Boji konnte ja Kage verstehen, weil er von den Lippen ablesen konnte, was er ja auch bei den anderen kann. Aber Kage konnte halt auch ihn verstehen und das war so eine Connection. Da war endlich jemand, mit dem er sich austauschen konnte, der ihn verstanden hat, mit dem er reden konnte. Und ich glaube, ihm war dann egal in der Situation, auf welche Art er Kage nützlich sein konnte, auch wenn es halt ein Ausnutzen war. Aber Boji ist ja auch nochmal sehr naiv und für ihn war das einfach wahrscheinlich ein schönes Gefühl und dass da jeden Tag etwas war, worauf er sich freuen konnte. So habe ich das so ein bisschen interpretiert.
Ich frage mich auch, ob es einen besonderen Grund gibt, dass gerade Kage Boji verstehen kann. Weil die beiden Haar sind ja schon vom Schicksal irgendwie miteinander verbunden. Also bei Boji kam jetzt im ersten Band schon raus, dass der Vater einen Pakt mit dem Dämon hat und Boji ja keine Kräfte hat, weil der Vater, weil die Kräfte auf den Vater übergegangen sind durch den Pakt mit dem Dämon. Und bei Kage ist ja seine Schattengestalt ist ja auch nicht normal, ne? Also, dass da, ob da irgendwie eine Verbindung ist, dass gerade Kage Boji versteht.
Ja, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an den Hintergrundgeschichten einfach der beiden, weil die ja beide ein sehr dramatisches Schicksal haben. Beide richtig krass, obwohl ich sagen muss, das von Kage ist nochmal richtig heftig. Es gehört ja zu diesem Schattenvolk, die ja anscheinend komplett ausgerottet wurden, wurde jetzt erstmal in der Geschichte so gesagt. Bin ich sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, ob da doch nochmal eine andere Entwicklung kommt. Und dann natürlich dieser Absatz, wie er da als kleines Kind mit seiner Mutter flieht, wird dann von, ich glaube, Königreich Bo oder so war das ja. Das waren auf jeden Fall irgendein Königreich, das da die gejagt hat noch und wie die Mutter sich dann für ihn geopfert hat, das Kind weggeschickt hat und er sich da alleine rumschlagen musste. Dieses Mädchen, das Kage beschützt hat und gerettet hat, das war doch ein Mädchen aus dem Königreich, das ihn auch verfolgt hat, oder?
Ja, richtig. Also das ist auf jeden Fall ein kompletter Handlungsstrang, wo zumindest im Anime noch nichts weiter wieder zu erzählt wurde. Aber das muss ja irgendwann noch kommen. Weil das ist ja nicht normal, dass Kage in dieser Schattengestalt ist. Das muss irgendwas mit auf sich haben. Und es wurde halt gesagt, dass dieser Geslan, das ist der Typ, der im Prinzip Boji und seine Mutter gejagt hat. Und die hatten ja schon die ganzen anderen vom Schattenvolk auf diesen Speeren halt alle tot aufgespießt, dass der wohl den König Bo beeinflusst hat. Und dadurch wurden halt dann diese ganzen, vom Schattenclan wurden halt alle gejagt, obwohl die ja vorher dem Königreich im Prinzip gedient haben. Und dann ist König Bo sogar gestorben, hatte Babyn erzählt und Geslan ist seitdem König. Also diese ganze Intrige, was dazu geführt hat, dass von Kage alle gestorben sind, ist noch gar nicht wieder aufgedeckt worden. Und ich vermute halt, dass Boji mit Kage irgendwann zusammen halt auch noch in dieses Königreich Geslan gehen wird und dass die Geschichte halt irgendwann weitergehen wird.
Das ist ja auch so eine spannende Hintergrundgeschichte und man will noch so viel zu diesem Schattenclan wissen, wie die verfolgt wurden und auch spannend dieser Gegensatz, weil es war ja anscheinend jemand aus dem, ich glaube, die hießen sogar Lichtclan, die ja dann irgendwie auf eine Art strahlen konnten und die Dunkelheit und Schatten vertreiben, in denen sich der Schattenclan ja versteckt. Und es wird ja auch nur angeteased, dass der Schattenclan so eine Art Auftragskiller meistens waren oder so agiert haben. Auf jeden Fall von den Leuten eher als negativ und böse angesehen wurden, aber eigentlich ja auch gar nicht sind. Ich meine, die haben ja trotzdem ganz menschliche Gefühle und wurden da immer reingedrängt. Und dass unser Kage, oh Gott, wirklich, das hat mein Herz gebrochen, nochmal zu lesen mit dieser Geschichte,
ja,
es war
richtig, richtig schlimm. Und wir wissen ja schon, dass Bojis Zustand ist ja auch durch diesen Dämon geschuldet und weil der Vater Bosse sich diesen Wunsch hat erfüllen lassen. Und das ist garantiert ein Element, dass es irgendwelche Götter, Dämonen, wie auch immer gibt, die Wünsche erfüllen, die aber dann irgendwelche Schattenseiten haben, was vielleicht auch irgendwas mit Kages Zustand zu tun hat.
Ich finde aber auch die Charakterentwicklung von Kage spannend, wenn auch ehrlicherweise war sie mir ein Touch zu schnell. Also erstmal, er ist ja durch sein Leben darauf geprägt worden, einfach zu stehlen, weil er so nicht anders über die Runden gekommen ist. Er ist ja an diesen Gangster da gekommen, der ihn dann ausgenutzt hat und alles hat stehlen lassen und hat ja auch eine Verbindung zu ihm aufgebaut, weil da auch endlich ein Mensch war, mit dem er dann irgendwie eine Connection hatte, weil er einfach so verloren und hilflos war. Und es war ihm ja, glaube ich, egal, wer da ist. Hauptsache irgendjemand, der an seiner Seite ist. Und dann wurde er so ausgenommen und enttäuscht und dann hinterher einfach rausgeworfen und vor die Tür gesetzt und musste sich dann selber durchschlagen. Und dann trifft er ja irgendwann eben auf Buji, den er da auch erstmal ausraubt. Aber als er dann merkt, okay, das ist ein total lieber und netter Mensch, der so schlimm von den anderen behandelt wird, dass es dann sofort in ihm so umgeschlagen ist und gesagt hat, boah, nee, das ist ein Mensch, so ein lieber, so kann man nicht mit dem umgehen und ich werde jetzt mich an seine Seite stellen und schauen, dass diesen Menschen nicht auch diese Ungerechtigkeiten passieren, so habe ich es jetzt verstanden, obwohl mir das trotzdem, dieser Switch, oh mein Gott, ich werde für immer an deiner Seite stehen und immer da sein, war mir dann doch ein bisschen zu überdramatisch, fand ich.
Ja, also ich konnte es auch nicht so richtig nachvollziehen, weil es wurde ja so erzählt, dass seine Mutter ihm erzählt hat, dass es für das Schattenvolk halt total normal ist. Ja, wir sind Auftragskiller und wir werden halt einfach das machen, was unser Chef im Prinzip uns sagt. Und wir werden auch arme, schwache, kranke Kinder, würden wir halt alle töten. Und das hat Buji dann erstmal so hingenommen. Und deswegen hat er ja auch gedacht, dass dieser Dieb, mit dem er da zusammen war, so ein bisschen, dass das halt okay so ist. Und der hat ja trotzdem dann irgendwie so irgendwelche Gefühle für ihn entwickelt, weil er ja dann auch nachts diese Hand da gehalten hat und tatsächlich auch traurig war, als dieses Arschloch im Prinzip gestorben ist.
Ja.
Und bei, also erzählerisch fand ich, dass jetzt diesen Anfang, dass Kage dann im Prinzip Buji beobachtet, das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Weil er ja dann neugierig geworden ist. Was ist das für ein Junge? Er hat so reiche Klamotten und sowas und der lässt sich da einfach ausnutzen. Einer immer nur einfach nur dumm. Der ist so dumm, der Junge und sowas. Das war ja sein einziges Fazit. Das hat er einfach so erklärt. Mangelnde Intelligenz. Und dann hat er im Prinzip so einen Tag im Leben von Buji beobachtet, hat den Bruder kennengelernt, hat die Stiefmutter kennengelernt, hat das ganze Volk gesehen, wie die sich alle über ihn lustig machen, wie Buji das alles weglächelt und dann, wenn er alleine ist, tatsächlich ja, dann anfängt zu weinen und der Kage wusste ja, dass Buji alles versteht, ne? Also, dass er dann trotzdem das alles so durchgezogen hat. Also, ich glaube schon, dass Kage von Buji so beeindruckt war, dass er sowas halt noch nicht gehabt hatte. Und eigentlich war ja auch Kage ein unschuldiges Kind, als er seine Mutter verloren hat und in diese schlechte Welt halt geworfen wurde. Und das muss ja sehr, sehr traumatisierend für Kage gewesen sein.
Ich finde aber auch noch andere Beziehungen total spannend. Ich wollte einmal über König Boss reden. Habe ich jetzt durch den Anime gelernt. Ich habe immer Bosse gelesen, als ich den Manga gelesen habe. Aber im Anime wird es ja König Boss ausgesprochen. Okay, scheint richtig zu sein. Der ist ja super krank, lernen wir erstmal schon kennen. Und stirbt ja dann auch hinterher im Manga. Und dann taucht ja dieser Dämon, was du gerade schon meintest, auf. Und dann gibt es ja hinterher auch nochmal diesen Rückblick, dass Boss eigentlich die ganze Zeit nur das Ziel hatte, der Nummer 1 auf der Rangliste der Könige zu werden, der Stärkste der Welt und eigentlich alles dafür getan hat. Und also ich glaube, das war, bevor er seine Frau kennengelernt hat, hat er ja dann diesen Pakt mit dem Dämon gesprochen. Übrigens, was mir jetzt beim wiederholten Male Lesen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Verena, dieser magische Spiegel, den Daida hinterher hat, mit dem er immer spricht. Also wir haben jetzt schon ein bisschen weitergelesen, deswegen wissen wir, wer die Person ist. Aber die Person, die bei König Bosse dabei ist und dieses Übersetzen mit dem Dämon macht, die hält diesen magischen Spiegel in der Hand. Ist dir das auch beim jetzt Lesen nochmal aufgefallen?
Nee, das mit dem Spiegel ist mir nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass Bosse in diesen ganzen Rückblenden halt nicht alleine ist, sondern ein Mädchen mit Kapuze ihn die ganze Zeit begleitet.
Genau.
Und es gab richtig auch ein Kapitelbild, wo sie praktisch mit ihm zusammen auf Reisen ist. Das war die Zeit, bevor er König wurde und seine damalige Frau kennengelernt hat und der Vater von Buji geworden ist.
Ja, richtig. Fand ich total interessant. Das sind so kleine Details, die man dann wirklich immer erst merkt, wenn man schon ein bisschen mehr in der Geschichte ist oder die Sachen dann halt nochmal wieder liest und schon Sachen weiß. Und jetzt ist mir nämlich total aufgefallen, dass diese Person diesen Spiegel in der Hand hält. Richtig spannend. Und ich finde aber auch, diese Thematik rund um König Boss richtig krass, weil sein einziges Ziel ist ja, wie ich gerade meinte, stärker werden, der Beste werden. Und ich finde es so krass, was er dafür alles macht. I mean, der hat einfach sein Kind in Anführungszeichen geopfert dafür, um der Stärkste zu werden, um dem alle Kraft zu nehmen und auf sich selbst zu übertragen und dann noch sein eigenes Leben verkürzt, nur um stark zu werden.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob ihm das leid tut. Also ab da, wo dann Boji geboren wurde und er gesehen hat, dass Boji wirklich super schwach ist, dass er nicht sprechen kann, nicht hören kann, dass er kein Schwert halten kann. Und dann hat er im Prinzip, er hatte ja schon bei der Geburt beschlossen, okay, unsere Reise stoppt hier, ich bin jetzt der Stärkste, ich errichte hier mein Königreich und er möchte ein Königreich haben, in dem sein Sohn sicher aufwachsen kann. Also ob das so ein schlechtes Gewissen war, was ihn da geleitet hat. Und er hat ja auch eigentlich Boji als Thronfolger eingesetzt bis zum Schluss. Das war ja sein letzter Wille, dass Boji Thronfolger werden soll. Da verstehe ich nicht so richtig so seine Motive, ob das wirklich schlechtes Gewissen war oder irgendwas anderes, was ihn da halt motiviert hat. Das war für mich ein bisschen undurchsichtig.
Ging mir ganz genauso. Ich habe auch gedacht, natürlich ist das absolut moralisch komplett gestört und verwerflich, aber wenn ich versuche, mich so in diese Situation reinzuversetzen, ich glaube, man verhökert für so einen ekelhaften Deal eher ein Kind, das noch nicht da ist, als wenn dein Kind schon da ist und du schon eine liebevolle Verbindung dazu aufgebaut hast und das einfach so, du weißt, das ist dein Fleisch und Blut, als etwas, was noch nicht existiert. Also, don't get me wrong, ich will das überhaupt gar nicht gut reden oder so, aber ich glaube, das kann das eher schön reden mit diesem Gedanken, okay, der kannte sein Kind einfach noch nicht und als er dann auf die Welt kam und dann dieses Ausmaß gesehen hat, dass der ganz, ganz schwächlich ist, eigentlich gar keine Kraft hat, super klein geworden ist, dass er dann aber so eine krasse Liebe, also wie du gerade meintest, zu ihm aufgebaut hat. Und das ist eigentlich voll die spannende Beziehung zwischen den beiden, dass er dann Boji trotzdem als seinen Erstgeborenen in sein Testament schreibt, dass er der nächste König werden soll, obwohl man ja jetzt auch mal aus rein logischen Gründen sagen würde, okay, der ist taubstumm, ist da von der Gesellschaft sehr gebeutelt, ist sehr schwächlich und klein und ja, das ist alles total scheiße und es geht gar nicht, dass der so diskriminiert wird, aber abgesehen davon, dass Dai da ein komplettes Arschloch ist, macht es grundsätzlich ja schon ehrlicherweise Sinn, dass der König wird und nicht Boji. Dass er dann aber trotzdem gesagt hat, ich möchte das machen, das finde ich eine total spannende Beziehung zwischen den beiden. Vor allem, also wir spoilern jetzt natürlich nicht, aber es gibt ja dann noch weitere Entwicklungen auch rund um Daida und sowas. Wie König Boss einfach denkt und wie er handelt und auch ein sehr spannender Charakter, finde ich.
Ja, also da müssen wir mal die nächsten Bände so ein bisschen mehr im Blick behalten. Was er auf jeden Fall ist, er hat ja dann eine zweite Königin genommen und nachdem seine erste Frau halt gestorben ist, wovon man jetzt aber noch nichts weiß, wieso die erste Frau halt gestorben ist. Und er hat ja halt auch ein zweites Kind. So, deswegen würde es halt Sinn machen, dass Daida König wird und nicht Boji, weil Healing will ja eigentlich auch nicht, dass Boji König wird, weil sie glaubt, das würde ihm nicht gut tun, sondern er müsste halt so ein friedliches Leben führen. Und das, auch nochmal hier so ein paar Fähigkeiten hier von Boji. Also er ist halt super, super aufmerksam, dass er halt Sachen sieht, die andere halt nicht sehen. Und er ist ja so ein super geschickter Kletterer, ne? Der kann mal eben so eine Burgmauer hochspringen, so 50 Meter. Und dann so zack, zack, zack und dann auf die andere Seite. So ist er ja schon praktisch durchs erste Kapitel gekommen.
Auch strange, weil er eigentlich ja keine Kraft hat und das würde ja mit nichts anderem funktionieren als mit Kraft in den Beinen, ne? Also, naja,
ja,
egal.
Genau, also er kann kein Schwert halten, aber er ist super geschickt im Ausweichen und kann halt super gut klettern. Also das ist wirklich übermenschlich gut. Deswegen hat er ja irgendwie besondere Fähigkeiten, aber das sieht halt keiner. Und es ist ja dann die erste Szene im Prinzip, die Kage im Palast beobachtet. Beziehungsweise da kam ja dann auch nochmal eine Rückblende mit Boss, dass Boji halt trainieren soll. Dann hat er extra Domas als Schwertkämpfer gekriegt und Domas vergöttert hier sowieso König Boss. Und dann kommt ja im Prinzip schon dieses, dass Daida gegen Boji kämpfen möchte, aber irgendwie wollen die das jetzt nicht, sodass dann, dass er gegen Domas kämpfen muss. Und dann verliert er ja gegen Domas, wobei er das gar nicht so sieht, weil er denkt sich halt nicht, okay, mein der Lehrmeister war ja stolz auf ihn, weil er ja gut gekämpft hat, aber er hat das ja trotzdem nur so als Niederlage gesehen und war dann auch total wütend irgendwie. Und in dem Moment heißt es dann, okay, dass Boji jetzt gegen ihn kämpfen möchte. Jetzt rückblickend weiß Kris nicht mehr so richtig auf Reihe, warum Boji gegen ihn kämpfen wollte. Ich glaube, weil er auch wieder alles verstanden hat.
Ja, und ich glaube, es geht ihm darum, sich auch selbst zu beweisen. Ne? Dieses, er ist ja nun mal an diesem Punkt der Geschichte noch der folgende König und jeder unterschätzt ihm, niemand traut ihm was zu. Und das Ding ist, er hat ja ein Talent. Also wir haben ja dann in einer anderen Rückblende nochmal gesehen, wie er mit diesen Schlangen trainiert hat. Das ist ja im ersten Band, ist man ja auch noch nicht darauf eingegangen, weil wir wissen ja, dass Bebin dieser Schlangenbeschwörer ist und Boji hat mit den Schlangen trainiert. Dabei ist Bebin ja eigentlich der Schwerttrainer von Daida. Das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Entwicklung. Und ich glaube, dass es für Boji war, er wollte sich da einfach richtig beweisen und in den Kampf mit Daida gehen, weil der ihn ja auch im ersten Schritt herausgefordert hat. Das wurde ja nur abgewiegelt von, wie heißt der Schwerttrainer von Boji nochmal?
Thomas,
genau, richtig. Der hat das ja nur abgefedert. Und man muss ja auch ganz klar sagen, Boji war der absolut Überlegene. Klar, ihm fehlte jetzt die Kraft, aber dieses geschickte Ausweichen und das ist ja eigentlich voll die coole Kampfart und ich habe auch gar nicht verstanden, warum alle gesagt haben, so ein unfairer Kampf, wo ich mir denke, den Schlägen des Gegners auszuweichen, what the fuck, ist daran bitte jetzt schön unfair? Das ist doch einfach nur eine logische Reaktion, dass man nicht dagegen hält, sondern dem Schlag ausweicht und dann zurückschlägt, genau was Boji gemacht hat. Und das ist ja wieder so eine auf fies angelegte Szene, weil dann ist Boji endlich mal in was gut und hat da die Überhand und dann wird ihm irgendeine fiese Regel aufgedrückt. Das geht aber so nicht. Das kann man nicht machen, mein Freundchen. Und wird dann komplett verprügelt, weil Daida einfach hier das mega Arschloch ist und unterlegen war und sich dann die Riesenwut in ihm angestaut hat und gedacht hat, boah, so, dem kleinen Arschloch, dem zeige ich jetzt mal richtig und den komplett verprügelt hat. Richtig scheiß Aktion, ey.
Das hat mich auch richtig aufgeregt, weil ich es auch überhaupt nicht verstanden habe, dass die das alle als, das ist unehrenhaft und hinterhältig deklariert haben und sich dann auch richtig drüber aufgeregt haben. Das war das komplette Publikum. Ich glaube, da musste, okay, ich verstehe auch wieder nicht, warum Thomas dann eingegriffen hat und gesagt hat, Boji, du darfst jetzt nicht mal ausweichen, das ist unehrenhaft, du musst dich dem ganzen Kampf stellen. Und dann war ja Apeas, war ja dann der, der dann praktisch den Kampf beendet hat, indem er seinen Speer dahin geworfen hat, nachdem Daida seinem Bruder vorher alle Knochen gebrochen hat. Boji sah so schlimm aus und das war so brutal. Wieso hat man denn nicht nach dem ersten Schlag aufgehört? Das ist doch normalerweise, wenn der Gegner einmal so getroffen wird, dass es in einem echten Kampf tödlich wäre, dann hört man doch auf. Das habe ich nicht verstanden, dass Daida Boji so zurichten durfte.
Ja, fand ich auch total asozial, aber ich glaube, das ist wieder diese Boshaftigkeit, ja, keine Ahnung. Aber ich fand die Entwicklung danach, fand ich total schön, weil eigentlich bis zu dem Zeitpunkt ist einem Königin Hilling ja wirklich super unsympathisch, weil sie Boji ja auch total unfair behandelt hat die ganze Zeit. Übrigens, Fun Fact, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle nur den Manga gelesen habt oder auch den Anime geschaut habt, weil es gibt schon leichte Abweichungen im Storytelling und in den Geschichten. Und das hier ist eine Szene davon, weil im Anime sieht man erstmal gar nicht, wer Boji heilt. Da wird Boji geheilt, aber dass Königin Hilling das war, wird erst später aufgelöst. Also es gibt so ganz leichte Änderungen, die ich ganz interessant fand. Und ich fand, der Manga wird auf jeden Fall deutlich schneller erzählt, aber das sei nur am Rande hingestellt.
Ich habe es so in Erinnerung, es kommt ja dann erstmal, dass Hilling halt diese Heilungsfähigkeiten hat und Kage das halt dann beobachtet, dass er dann halt feststellt, okay, die hat ein gutes Herz. Und dann kommt ja die Rückblende, Hilling ist im Prinzip die neue Königin. Und Boji halt noch ein kleiner Junge, gerade seine Mama ist halt gerade gestorben und Hilling versucht sich dann mit Boji anzufreuen und Boji läuft ja die ganze Zeit vor ihm weg. Und dann war im Manga war halt die Schlüsselszene, dass sie dann aus Langeweile hat sie irgendwelche Blumen im Prinzip wachsen lassen, die schon ganz eingegangen waren und das hat Boji gesehen und hat dann sie alles an Blumen heilen lassen. Und ich dachte jetzt im Anime sei das gewesen, die Szene mit der Schlange. Also, dass diese dreiköpfige Schlange, die jetzt im ersten Mal noch gar nicht aufgetaucht ist, dass die so verletzt war und Hilling hat dann die Schlange geheilt und das war der Auslöser dafür, dass Boji ihr dann positiv zugewandt war und sie auch wirklich mochte.
Ja, oder zum Teil, ja. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, zum Teil. Also, es war ja, dass Hilling im Anime wollte ihn ja erst mit Süßigkeiten ködern, dass sie ihm da irgendwie Naschereien und sowas alles hat. Und dann hat sie ja im Anime schon Gebärdensprache gelernt und hat versucht, damit mit ihm zu kommunizieren. Das hat aber nicht geklappt. Und im Anime war, glaube ich, die Schlüsselszene, dass sie, also sie hat ja immer so von oben herab mit ihm gesprochen. Er war halt so winzig klein und sie ziemlich groß und deswegen hatte er Angst vor ihr. Und dann hat sie sich runter begeben und im Grunde auf einem Level mit ihm gesprochen, kann ich mich erinnern. Und danach hat er sie ja dann gebeten, diese Schlange zu heilen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Manga-Variante, dass sie einfach diese Blumen heilt oder wieder erfrischt. Und Boji findet das einfach toll, diese Fähigkeit von ihr, dass sie da Gutes tun kann und sowas Schönes wieder erschaffen kann, finde ich vom Storytelling irgendwie schöner.
Es gab auf jeden Fall mehrmals diese Rückblende mit Königin Hilling. Das war nämlich ihr Leibwächter. Der hat später sich nochmal dran erinnert, wie Hilling halt versucht hat, im Prinzip sich mit Boji anzufreunden. So rum, weil er, glaube ich, am Anfang auch seine Rolle als ihr persönlicher Leibwächter nicht so mochte. Das kam später. Vielleicht verwechsel ich das auch, dass das mit der Schlange halt auch nochmal eine Szene war, wo Boji schon wusste, dass sie Heilungsfähigkeiten hat. Und das kommt erst an anderer Stelle. Naja, auf jeden Fall war das halt das erstmal das Überraschende, dass Hilling halt als Charakter ganz anders ist, wie sie jetzt die ganze Zeit dargestellt wurde.
Das Spannende an der Situation finde ich, dass die Situation, als sie so auf Boji noch eingegangen ist und versucht hat, mit ihm zu connecten, war ja, bevor sie schwanger geworden ist mit Daida. Also sie war eigentlich frisch König, die Frau von König Boss und hat dann erstmal versucht, mit dem ersten Sohn zu connecten. Was ja auch logisch ist und eine gute Eigenschaft, das ist ja nun mal ihre neue Familie gewesen. Aber als sie dann schwanger wurde, da finde ich interessant die Diskussion, was war denn die Verbindung? Also natürlich verstehe ich, dass man das Kind, das man selbst ausgetragen hat, das hat einfach nochmal was anderes für dich, eine Beziehung, auch wenn man jetzt theoretisch natürlich sagen sollte, man sollte alle gleich behandeln, bla bla bla, aber ich verstehe schon den Gedanken, dass dir das Kind dann natürlich wichtiger ist, weil es dein eigenes leibliches Kind einfach ist. Aber wie danach die Beziehung zu Boji sich noch geändert hat, weil sie ist ja schon immer in erster Linie pro Daida, also ihrem eigenen Sohn. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, hat sie immer noch so eine Verpflichtung und eine Sympathie gegenüber Boji, dass sie ihn beschützen möchte. Zwar ihren eigenen Sohn immer pushen möchte, also ihr eigener Sohn soll schon König werden, aber dass da trotzdem noch diese Zuneigung gegenüber Boji ist, dass sie ihn ja beschützen möchte. Oder wie fandest du das?
Ja, ich glaube, die Szene, wo sie sich dann um ihr eigenes Kind gekümmert hat und Boji im Prinzip dann wieder alleine stand, ich glaube, das sollte den Leser so ein bisschen auch in die Richtung halt bringen, dass man das denkt, dass jetzt Boji wieder egal ist. Aber ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass Hilling sich nach wie vor sehr um Boji bemüht und ihn sehr gern hat und das Beste für ihn möchte. Und dass sie so gesehen beide Söhne halt nicht gleich behandeln kann, weil sie ja nicht gleich sind, aber so behandeln kann, wie sie glaubt, dass es für den Sohn das Beste ist. Also einmal für Daida halt König zu werden und für Boji ihn halt zu beschützen, dass er halt ein ruhiges, friedliches Leben haben kann.
Ja, und das ist ja schon auch eine krasse Szene, weil König Boss ja nun mal in seinem Testament geschrieben hat, dass Boji König werden soll und Hilling hat da ja wirklich richtig krass gegen agiert und ich frage mich da immer, ist es jetzt wirklich, dass sie Boji in der Situation nur beschützen will oder geht es ihr doch eher dann auch darum, ihren eigenen Sohn dazu pushen, dass der König wird? Fand ich nämlich schon.
Nee, ich glaube, es schließt sich nicht aus, weil es perfekt passen würde.
So eine Mischung aus beiden.
Genau, sie hält ja Boji tatsächlich nicht für geeignet als König, weil sie ja nur sieht, dass er schwach ist und andere sich über ihn lustig machen und er sich auch nicht verständigen kann und dann ist er der Aufgabe des Königs halt im Prinzip nicht gewachsen. Und das ist ja normal, das würde ein Leser ja im Prinzip auch denken. Wie soll denn Boji ein Königreich leiten? Er kann das Königreich nicht verteidigen, er kann keine Entscheidungen treffen, weil er nichts versteht. Im Prinzip müsste man ihm alles über diese Gebärdensprache übersetzen, das denken ja alle und das ist ja auch total leicht zu manipulieren und so. Also ist schon ein bisschen schwieriger.
Ja, voll. Ich glaube, das basiert halt einfach darauf, dass man von Anfang an so eine Sympathie für Boji hat, dass man dann irgendwie denkt, oh, ich möchte, dass der König wird. Aber also, wenn man das jetzt einfach mal rein logisch angeht, habe ich ja schon am Anfang gesagt, macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass er da König wird. Ich finde aber auch Hilling als Charakter an sich total spannend geschrieben, weil sie hat ja sowas ganz Dominantes, um nicht das Wort böse zu sagen, aber etwas sehr herrisch Dominantes. Aber gleichzeitig hat sie ja auch eine so liebe und helfende, behütende Seite an sich, indem sie, nachdem ihr eigener Sohn ja Boji komplett verprügelt hat und der mit komplett verbeult und blauem Auge und allem drum und dran eigentlich kaum noch stehen kann, ihn dann heilt. Sie hat ja schon diese liebe Art immer zu ihm und auch zu ihrem eigenen Sohn und gleichzeitig aber auch eben dieses Dominante, ne?
Also Healing ist schon ein sehr bestimmender Mensch, das ist gut. Wobei sie natürlich ihre Art und Weise, alles was ihr nicht passt, die Menschen sollen sofort hingerichtet werden.
Ja.
Deine Erbe sind nicht richtig, mach das, ansonsten lasse ich dich hinrichten. Und dann so, du kannst dich einfach, oder sie können dich einfach hier die ganze Zeit Todesurteile aussprechen. Königin, zügeln Sie sich ein bisschen.
Ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen mehr in der Zukunft auf ihre Hintergrundgeschichte eingegangen wird. Das würde mich echt richtig nochmal interessieren. Dann kann man ihren Charakter vielleicht auch noch ein bisschen besser verstehen. Wir wissen ja bis jetzt nur, dass sie halt eine Priesterin war. Daher hat sie ja auch diese Heilfähigkeiten und dass sie dann immer diesen Zaubertrank trinken muss, um ihre Fähigkeiten da on fleek zu halten, um das immer aufzufrischen und sich Energie zu holen und so. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und man weiß ja auch noch gar nicht, wie sie König Boss kennengelernt hat, glaube ich gerade. Fände ich auch alles mal total spannend. Ja, und dann gibt es ja noch diesen magischen Spiegel, den ich eben schon angesprochen habe. Das ist so cool, wie in der Geschichte einfach immer irgendwelche neuen Sachen eingeführt werden, die total interessant sind. Also Daida hat ja diesen magischen Spiegel. Wir wissen noch gar nicht, woher kommt dieser magische Spiegel überhaupt. Von wem hat er den? Hat er den von König Boss bekommen? Hat er den von Healing bekommen? Was ist das? Weil das ist ja eine schwarze Schattengestalt im Spiegel. Wer ist diese Person? Was hat es damit auf sich? Und der Spiegel sagt ihm ja im Grunde oder hat ihm ja angeteased, dass nicht Boji, sondern er, Daida, der König wird. Und anscheinend setzt sich der Spiegel ja auch sehr dafür ein. Wir wissen nicht, welchen Einfluss hat dieser Spiegel? Was sind seine Beweggründe und so? Auch eine total spannende Sache.
Jetzt, was noch vorher einmal kurz war, es war ja dann, Boji war ja dann super schwer verletzt und Healing hat ihn ja geheiratet. Weißt du natürlich.
Geheilt,
Healing,
nicht geheiratet.
Geheilt, meine ich. Und dann ist ja Kage im Prinzip, dass er dann mit Boji nochmal redet. Und dann gibt Kage ja auch Boji das Versprechen, dass er sein Freund sein wird und dass er ab jetzt bei ihm sein wird. Das war in der Zeitpunkt. Und dann ist ja der König gestorben und Kage ist ja dann verschwunden, wo Boji nicht genau weiß, was mit Kage passiert ist, weil Kage dann beim Verlassen des Palastes auf Bebin getroffen ist und Bebin hat ihn erstmal ins Gefängnis geworfen und aufgehangen an so einem fetten Haken. So richtig brutal, das Arschloch. Das war nochmal mehr Bebin, hundertprozentig ein Bösewicht, weil er sieht schon so aus. Er hat ja dann diese Augenschatten halt noch, die dann so böse wirken und die
Schlangen.
Augen halt auch so.
Schlangen
und
verbindet
Schlangen
man auch mit Bösem. Erst,
ja, richtig. Dieses Element mit den Schlangen, das finde ich auch richtig, richtig gut eingesetzt in der Geschichte. Und Bebin halt ein sehr undurchsichtiger Charakter. Er ist ja auch Daida unterstellt und nimmt Kage erstmal gefangen, foltert ihn im Prinzip und möchte ihn eigentlich töten. Aber er ist tatsächlich, Kage hat ja dann Bebin seine Hintergrundgeschichte erzählt. Weil er meinte, dass er kein Dieb oder dass er kein Mörder ist, dass er noch nie jemanden umgebracht hat. Und dass er mit Boji befreundet ist. Und Bebin geht ja echt zu Boji und überprüft das und fragt Boji, ob er ihn kennt. Ja, und dann sagt Bebin im Prinzip die Lüge: Kage ist abgehauen und die beiden werden sich niemals wiedersehen. Nachdem Boji ihm gesagt hat, dass er sein bester Freund ist und oder ein richtig, richtig guter Freund ist. Und ja, das fand ich in dem Moment, das fand ich richtig gemein.
Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass Bebin diese Leute aus dem Schattenvolk einfach als Auftragskiller und böse abgestempelt hat. Und ich glaube, für ihn war so die Situation, unser kleiner, naiver Boji, der sich ja von allen ausnutzen lässt, der Leuten seine Kleidung schenkt und was weiß ich nicht was, dass dieses Schattenwesen sich einfach manipulativ an Boji rangemacht hat, um das ausnutzen zu können. Und er dachte jetzt, er beschützt einfach Prinz Boji, dass er diese Situation so durchschaut hat, so habe ich das interpretiert. Und diese, in Anführungszeichen, Freundschaft, die zumindest Boji dachte, dass es ist, aber für Bibin dann von dem Schattenwesen, also von Kage, nur so eine Fake-Freundschaft, dass er das da irgendwie unterbunden hat. Aber da war ihm, glaube ich, gar nicht klar, dass das wirklich eine ehrliche Freundschaft ist, dass Kage nicht böse ist, weil einfach dieses Vorurteil in seinem Kopf war, diese ganzen Schattenwesen, die sind böse, das sind Auftragskiller, die haben einfach immer nur Schlechtes im Sinn.
Auf jeden Fall denkt jetzt der Leser, Bibin ist böse und Kage ist aufgrund dieser Intrige, sind er und Boji jetzt im Prinzip getrennt. Und das ist ja erstmal das, was dann, glaube ich, erstmal so bleiben soll.
Ja. Genau, und dann endet der erste Band schon, ja.
Dann endet der erste Band, sonst würde man jetzt wieder spoilern, richtig.
Genau, und dann gibt es nur noch einen kleinen Rückblick, wie sich König Bosse und die Mutter von Boji kennengelernt haben. Fand ich auch noch eine ganz, ganz süße Story. Die ist im Anime ja auch einfach sehr organisch in die Geschichte eingewoben worden. Yes! What a dramatischer erste Band. Es war total toll, das nochmal zu lesen, nochmal ganz tief in die Geschichte einzutauchen und wir hoffen, das hat euch auch ganz viel Spaß gemacht. Dann wäre jetzt die perfekte Chance, den zweiten Band zu lesen und dann direkt auf Patreon zu gehen. Haben wir euch unten in der Infobox verlinkt, ansonsten patreon.com/otakupodcast und da könnt ihr dann schon in die zweite Folge reinhören. Da geht's direkt mit unserem Buddy Read weiter und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr da jetzt noch vorbeischaut, uns unterstützt damit und noch weiter mit uns gemeinsam dieses Buddy Read macht und wir uns dann entweder auf Patreon oder in der nächsten regulären Otaku-Folge wiederhören. Bis dahin, tschüss!
Ciao.